12 Jahre ist es nun her, seitdem ich mit dem Investieren angefangen habe. Damals war ich 27 Jahre alt und ich bin einerseits sehr froh, dass ich so früh gestartet habe. Trotzdem gibt es viele Fehler, die ich insbesondere am Anfang gemacht habe. Und mit dem Wissen von heute und rückblickend auf diese Zeit will ich daher meine größten finanziellen Fehler mit euch teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich und aus meinen Erfahrungen lernen könnt. Und am Ende teile ich aber auch noch 3 Dinge, die ich damals schon zum Glück richtig gemacht habe. Das ist also eine sehr persönliche Folge und eine kleine Reise in die Vergangenheit.
Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Ja, 12 Jahre investiere ich bereits und in dieser Zeit ist so viel passiert, es hat sich so viel verändert. Wenn man sich anschaut, wie viele ETFs es allein mittlerweile gibt, wie viele Möglichkeiten man hat zu investieren, digital einfach übers Handy und auch natürlich neue Anlageklassen und Anlageformen wie beispielsweise Kryptowährung. Also diese 12 Jahre, die waren wirklich sehr lehrreich, sehr aufschlussreich. Und rückblickend, während ich die Folge aufgenommen habe, habe ich auch gesehen, es gab zum Glück auch bei mir eine steile Lernkurve. Aber ich musste auch Fehler machen, um dazu zu lernen. Deswegen muss ich sagen, weil viele haben, glaube ich, auch Angst davor, Fehler zu machen beim Investieren und denken sich, oh mein Gott, was ist denn, wenn ich jetzt anfange und ich habe mein Geld gespart und dann ist das an der Börse? Was ist denn, wenn ich einen Teil des Geldes verliere? Und diesen Gedanken hatte ich zum Glück nicht, weil ich einerseits vielleicht sehr optimistisch war und zuversichtlich, andererseits vielleicht aber auch ein bisschen naiv. Und inwiefern diese Naivität sich gezeigt hat, das erkläre ich euch auch heute noch. Aber zunächst einmal, wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen? Bei mir war es eben so, ich war 27 Jahre alt, ich kam von der Uni, hatte den ersten Job und habe mein erstes Geld verdient. Und dieser Sprung für mich von dem Geld, was ich damals als Studentin hatte, bis zum ersten Gehalt, ersten Einkommen, der war wahnsinnig groß. Also ich hatte da ungefähr ja, 1.000, 1.500 Euro mehr im Monat zur Verfügung als vorher. Und das war für mich einfach wahnsinnig viel Geld. Und trotzdem habe ich dann am Ende des Monats gesehen, es ist alles wieder weg. Wo ist das ganze Geld hin? Was habe ich damit gemacht? Ja, und was ich damit gemacht habe, das habe ich dann schnell gesehen und gemerkt, mit dem Blick im Kleiderschrank. Ich habe es einfach ausgegeben. Ich bin ständig shoppen gegangen. Ich bin dann in die teureren Restaurants gegangen, weil das konnte man sich ja jetzt leisten, grundsätzlich überhaupt essen gehen. Das habe ich während des Studiums, glaube ich, in diesen 3, 4 Jahren kaum gemacht. Also der Lebensstil hat sich halt einfach sehr schnell gewandelt bei mir. Aber zum Glück kam auch das schlechte Gewissen hinzu, so nach 2, 3 Monaten, dass ich mir gedacht habe, eigentlich kann es ja so auch nicht weitergehen. Irgendwas musst du anders machen. Ja, und damit fing dann sozusagen die erste Recherche an, dass ich dann auch gelernt habe, dass ich ein Haushaltsbuch führe, dass ich meine Einnahmen und Ausgaben tracke. Ich meine, ja, Einnahmen, das war einfach. Ich hatte nur eine Einnahmequelle, das Gehalt, was ich damals bezogen habe. Ausgaben war schon ein bisschen komplexer. Und am Anfang auch mega anstrengend, weil ich habe das über eine App gemacht und jedes Mal wirklich das Handy rausholen und das alles in die App eintragen. Wirklich Spaß gemacht hat es nicht, aber ich habe es trotzdem durchgezogen und dadurch hat sich für mich schon mal sehr viel verändert, weil ich dann gesehen habe, wo das Geld hingeht. Und ich habe halt eben gesehen, okay, ich gebe halt echt viel Geld für Shoppen einfach aus, für Shoppingtouren oder eben auch fürs Ausgehen und so weiter. Aber eben auch so kleine Ausgaben, so hier mal irgendwie ein Croissant auf dem Weg, dann irgendwie ein Wasser oder eine Zeitschrift am Kiosk und so diese Kleinstbeträge. Und als ich dann gesehen habe, wo das ganze Geld hingeht, wusste ich dann auch, wo ich den Rotstift ansetzen muss und was ich an meinem Verhalten ändern muss, dass ich halt eben nicht mehr shoppen gehe aus Langeweile, aus Zeitvertreib, weil ich sonst nicht weiß, was ich mit meiner Zeit machen soll, dass ich nicht ständig in irgendwelche teuren Restaurants gehen muss oder teureren als vorher, sondern da vielleicht auch nochmal, ja, wieder einen Schritt zurück sozusagen und aber auch vor allem diese unbedachten Ausgaben, dass ich die absolut cancel und das nicht mehr mache. Und das zweite Learning war dann tatsächlich dieses Konzept, das bezahl dich selbst zuerst. Also spar nicht das, was am Ende des Monats übrig bleibt, sondern das, was am Anfang direkt kommt, was du sparen möchtest. Das habe ich dann auch gemacht und habe schon mal da auch den ersten Erfolg gehabt, das erste Erfolgserlebnis, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das funktioniert ja. Mein ganzes Leben lang habe ich es nie geschafft, Geld zu sparen. Und indem ich jetzt direkt am Monatsanfang einen Teil meines Gehalts auf ein Tagesgeldkonto überweise, schaffe ich es endlich. So, und dann stand für mich eigentlich der nächste Schritt an, weil es war für mich auch sehr schnell klar, ich will das Geld nicht nur sparen, ich will auch, dass es sich vermehrt, ich will, dass es wächst. Also von daher, dieser Grundgedanke, ich will mein Geld investieren, der war bei mir sehr schnell auch da. Ja, und dann kam die Phase, wo ich mich informiert habe, also ich habe schon auch Bücher dazu gelesen, habe damals auch Kurse und Seminare besucht, über die spreche ich auch immer wieder in unseren eigenen Live-Webinaren, weil diese Kurse, die ich besucht habe, das waren so kostenlose Angebote von irgendwelchen Banken und Investmentgesellschaften und so weiter. Und ich habe da alles mitgemacht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was die Unterschiede sind zwischen Daytrading und langfristigem Investieren und Aktienanalyse. Ich habe immer alles mitgenommen, was mir da irgendwie unter die Finger kam und bin dahin und habe mich da angemeldet und ja, mein Wissen mir erstmal aufgebaut. Aber ich habe auch sehr schnell angefangen zu investieren. Also das waren wirklich wenige Wochen, wo ich dann wusste, okay, ich brauche jetzt erst einmal ein Aktiendepot und dann muss ich in ETFs investieren, weil das ist sozusagen die beste, kostengünstigste Möglichkeit, die es gibt. Damals gab es das Wissen auch noch nicht so aufbereitet wie heute. Also heute hat man ja wirklich viele tolle Seiten, wo das Wissen auf Augenhöhe vermittelt wird, so wie wir das auch machen, wo es einfach erklärt wird. Das gab es damals also alles nicht, aber ich war voller Tatendrang und habe dann schnell losgelegt. Was mir damals schon klar war, war ETFs. Ich will auf jeden Fall in ein ETF investieren, ich will nicht stundenlang Aktien recherchieren und mir war auch dieses Konzept klar, je breiter ich diversifiziere, desto weniger Verlust kann ich machen. Jetzt war es aber so, das Buch, was ich damals zu dem Thema gelesen habe, da wurde alles am Beispiel vom DAX erklärt, damals noch bestehend aus 30 Unternehmen. Und dann wurde natürlich auch aufgezeigt, welche Rendite der DAX so macht, wie viel Geld man hätte, wenn man frühzeitig eingestiegen wäre und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das klingt alles super, in den ETF investiere ich. Und habe damals eben mit einem DAX-ETF angefangen. Und hier ist auch schon mein erster Fehler. Grundsätzlich bin ich froh, dass ich so früh angefangen habe, dass ich wirklich schnell in die Umsetzung kam, in die Praxis. Aber natürlich hatte ich überhaupt keine Diversifikation damit in meinem Aktiendepot, weil ich hatte nur diesen einen ETF mit deutschen Unternehmen und auch nur 30 Unternehmen. Zum Glück war das gerade eine gute Marktphase, also das hat sich auch alles ganz gut entwickelt. Ich habe dann aber auch schnell gemerkt, okay, das reicht nicht, du musst noch breiter diversifizieren. Was habe ich gemacht? Ich habe mich nicht für ein MSCI World entschieden, nicht für ein All Countries, sondern ich bin da wieder anhand der Rendite gegangen, habe mir gedacht, welcher ETF bietet mir die beste Rendite, habe dann so ein paar verglichen und habe dann schnell gesehen, ah, der Nasdaq 100, super, das sind die 100 größten US-Unternehmen drin, die nicht aus dem Finanzsektor sind, beziehungsweise Technologieunternehmen hauptsächlich, die haben eine super Rendite, darin investierst du. Und somit hatte ich zwei Sparpläne, einen mit 50 Euro auf den DAX und den anderen mit 50 Euro auf den Nasdaq 100. Ich habe mir gedacht, super, ich bin jetzt breit diversifiziert, war ich natürlich nicht und ich hatte einfach Glück. Ich hatte Glück, dass sowohl die Technologieaktien in den USA gut liefen, als auch die deutsche Wirtschaft gut lief und ich mit meinem schlecht diversifizierten Aktiendepot nicht auf die Nase gefallen bin, sondern sich das alles dann auch gut entwickelt hat in den nächsten Monaten und Jahren. Wenn man sich allein den Nasdaq 100 anschaut, dann hat er ja auch wirklich tolle Renditen. Also der hat in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 16,7% pro Jahr. Und gleichzeitig muss man aber sagen, dass das Jahr 2022 das schlechteste Jahr der vergangenen 10 Jahre im Nasdaq war. Da ist nämlich der Index um 33% eingebrochen. So, ich saß da damals 2012 mit meinen zwei ETFs, habe mir gedacht, alles ist super, das läuft hier total rund, ich investiere jetzt endlich. Und wie gesagt, ich hatte einfach nur Glück, dass ich nicht in so einem Jahr gestartet bin, denn ansonsten hätte ich auch ein Drittel meiner Investition verloren und wahrscheinlich mit dem Wissen von damals wäre ich vermutlich in Panik ausgebrochen und hätte diesen ETF dann am Ende auch noch verkauft. Also von daher Glück im Unglück, aber das war definitiv ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich wähnte mich sicher, weil ich dachte, mit zwei ETFs bin ich breit genug diversifiziert, aber die Realität sieht anders aus. Rückblickend war ich überhaupt nicht breit genug diversifiziert, sondern hatte da verdammt viel Risiko in meinem Aktiendepot, ohne dass ich es wirklich wusste. Deswegen, wenn du anfangen willst zu investieren, dann informier dich genau, wie du dein Aktiendepot am besten diversifizierst, so dass du verschiedene Länder und Regionen mit drin hast, verschiedene Branchen, die idealerweise voneinander unabhängig sind und dann natürlich ganz klar auch viele verschiedene Unternehmen. Und wer sich jetzt denkt, ich investiere in den MSCI World, das ist ja super, ich bin total breit diversifiziert, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, liegt leider falsch, weil der MSCI World ist gar nicht so breit diversifiziert, wie viele glauben. Man weiß ja oder viele wissen, dass da 23 verschiedene Länder drin sind, dass da über 1500 Unternehmen drin sind und dann denkt man sich, das klingt doch nach einer guten Diversifikation. Ist es aber leider nicht, weil etwa 70% allein aus US-Aktien bestehen. Das heißt, wenn du einen MSCI World hast in deinem Aktiendepot, und du denkst, du bist damit breit genug diversifiziert, solltest du unbedingt mal wirklich nachschauen, was im MSCI World drin ist und wie der aufgeteilt ist. Wie gesagt, 70% USA. Wenn wir jetzt mal auf USA schauen, auf den Markt, zum einen das Land ist sehr stark verschuldet, zum anderen stehen die Wahlen bevor. Und je nachdem, wie sich die Wahlen auf die Börse auswirken, kann es sein, dass es dann im Aktiendepot entsprechend poltert sozusagen. Was man dann noch bedenken muss, 25% der Unternehmen kommen aus dem Technologiesektor, 15% aus dem Finanzsektor. Das heißt, geht es mal einer dieser Branchen schlecht, dann macht sich das auch entsprechend im MSCI World bemerkbar, weil das einfach so ein großer Klumpen ist, der allein aus diesen zwei Branchen da drin ist. Und der dritte Punkt, warum der MSCI World nicht breit genug diversifiziert ist, um nur in diesen ETF zu investieren, ist dann auch noch die Aufteilung der Top 10. Also wenn man sich mal anschaut, die Top 10 Unternehmen, die da drin sind, die 10 größten Unternehmen, alleine die machen etwa 20-22% des gesamten Index aus. Heißt hier wieder, wenn es einem dieser Unternehmen oder zwei oder drei Unternehmen schlecht geht, dann spürt man das natürlich auch entsprechend im ETF und damit im Aktiendepot. Für diejenigen, die jetzt zuhören und sich denken, Mensch, ich habe auch nur den MSCI World und ich dachte, damit bin ich gut aufgestellt. Ein wichtiger Hinweis, und zwar gibt es ein Webinar, wo ich aufzeige, wie man in 8 Schritten eine eigene Anlagestrategie aufsetzt. Und da gehe ich auch kurz auf den MSCI World ein und erkläre das nochmal, warum ein MSCI World keine Anlagestrategie ist. Ihr könnt euch da gerne anmelden unter fortunalista.de/ETFs. Da kommt ihr direkt zum kostenlosen Webinar und könnt euch da anmelden. So, also vom ersten Fehler des Nicht-Diversifizierens oder des Glaubens, man wäre breit genug diversifiziert, zum zweiten Punkt, was ich gerade auch schon so ein bisschen anklingen lassen habe, das Thema Anlagestrategie. Ich wusste nicht oder mir war nicht klar, dass ich eine Anlagestrategie brauche, wenn ich investiere. Ich habe halt einfach gedacht, so, na, ich suche mir ein paar ETFs und schau mal, wie ich die zusammenwürfel und dann passt das schon alles. Und wie gesagt, ich hatte Glück, es lief bei mir gut, bis ich dann auch gemerkt habe, huch, ich brauche eine Anlagestrategie, so kann ich hier nicht weitermachen, weil ich habe viel Risiko im Portfolio. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir mal überlegt, was will ich überhaupt? Warum mache ich das Ganze? Wo will ich damit hin? Was sind meine Ziele? Mir dann auch nochmal überlegt, was sind auch meine Werte, die ich damit einfließen lassen möchte? Also in welche Art von Unternehmen möchte ich investieren? In welche Art von Unternehmen will ich nicht investieren? Und mir das mal alles aufgeschrieben und überlegt, wie will ich da vorgehen. Und natürlich auch das Thema, will ich mir damit ein passives Einkommen aufbauen oder will ich lieber schnell ein Vermögen aufbauen oder schneller ein Vermögen aufbauen. Und dann habe ich gesehen, okay, also eigentlich passives Einkommen brauche ich momentan nicht, will ich nicht, aber ich will lieber, dass ich von diesem Zinseszinseffekt stärker profitiere. Also brauche ich zum Beispiel thesaurierende ETFs statt ausschüttenden. Da bin ich schon mal rein und habe gesehen, ah, okay, ich habe aber ausschüttende ETFs da drin und nicht thesaurierende. Da schon mal die falsche Auswahl getroffen. So, aber insgesamt habe ich mir dann wirklich so einen Überblick verschafft und mir überlegt, welche Strategie will ich denn jetzt fahren? Und vor allem, was mache ich denn mit diesen ganzen ETFs und teilweise auch Aktien, die ich mittlerweile schon hatte? Wie passen die in diese Strategie rein? Und ich bin damals auch ziemlich schnell auf die Core-Satellite-Strategie gekommen, dass das für mich einfach so, ja, die perfekte Strategie ist, um eben alles, was ich möchte, abzudecken. Dass ich breit genug diversifiziert bin, dass ich aber trotzdem anhand meines Risikoprofils, was eher so ein bisschen chancenorientierter ist, spekulativer ist, trotzdem noch Möglichkeiten habe, einen Teil meines Geldes auch entsprechend zu investieren, mit dem Wissen, ich gehe ein hohes Risiko ein, bin auch bereit, das zu tragen, aber trotzdem das finanzielle Risiko, was ich eingehe dabei, so gering ist, dass es mich nicht aus der Bahn werfen würde. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Core-Satellite-Strategie ist, da geht es darum, dass man sozusagen einen Kern hat. Und dieser Kern, der muss breit diversifiziert sein, der sollte wenig Risiko beinhalten. Manche setzen da vielleicht sogar auf eine Mischung aus Tagesgeld, Festgeld und dann vielleicht so ein All-Country-ETF. Manche haben dann eine 70-30-Strategie drin, also 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. Also da hat man Gestaltungsspielraum, wie man diesen Kern wirklich aufbauen will. Ziel dieses Kerns ist es, dass er wirklich breit diversifiziert ist, Ruhe ins Portfolio bringt, also nicht zu viel Risiko beinhaltet und da wirklich sozusagen eine solide, langfristige Strategie bietet. Dann kommen die Satelliten ins Spiel und die finde ich sehr spannend. Bei den Satelliten ist es so, das können dann sozusagen kleine Investitionen sein, die zusätzlich getätigt werden und um diesen großen Kern sozusagen drumherum ja schweben wie eben so Satelliten im All. Und da ist es wichtig, dass diese Satelliten auch nicht zu groß sind, also maximal 10% vom gesamten Vermögen, idealerweise vielleicht sogar noch weniger. Und das können dann aber auch tatsächlich Einzelaktien sein, das können Themen-ETFs sein, das können auch Kryptowährungen sein, also je nachdem, was einen da interessiert, wie man sich da aufstellen möchte. Und diese Satelliten sorgen dann dafür, dass sie zwar mehr Renditepotenzial bieten, damit auch mehr Risiko natürlich, aber wenn so ein Satellit dann tatsächlich mal abstürzen sollte, wenn also mal so ein Themen-ETF den Bach runtergeht oder eine Aktie abstürzt, wenn das Unternehmen insolvent wird oder so, dann hat man immer noch diesen starken Kern, der da doch für Ruhe sorgt und man hat noch die anderen Satelliten, die für Diversifikation auch sorgen. Aber hier ist vor allem wichtig, dass der Kern wirklich stabil ist. Nachdem ich diese Strategie hatte, musste ich mir natürlich überlegen, was mache ich denn mit den ganzen Investitionen, die ich schon getätigt habe? Und bei mir war dann auch klar, der DAX-ETF, der kommt bei mir mit in den Kern zum Beispiel rein, weil es ist trotzdem, auch wenn der ETF per se nicht breit genug diversifiziert ist, ist es trotzdem ein Index, der in Kombination mit anderen da entsprechend für Ruhe im Portfolio auch sorgen kann. Ja, und so hatte ich auch die Möglichkeit, meine Themen-ETFs zu behalten, meine Branchen-ETFs und natürlich auch meine Einzelaktien. Und dann ist etwas passiert, wie ich mir gedacht habe, zum Glück hatte ich diese Core-Satellite-Strategie, zum Glück wusste ich, wie ich mein Risiko minimiere mit meinen Investitionen, die teilweise auch spekulativer Art waren, gebe ich zu. Ja, denn einer meiner Satelliten ist dann tatsächlich vollkommen abgestürzt. Und zwar war es die Wirecard-Aktie. Ich habe tatsächlich in Wirecard investiert, in das Unternehmen und die sind dann ja insolvent gegangen. Es gab diesen großen Bilanzskandal und damit ist mein Satellit puff einfach aus der Bahn geworfen worden. Der war weg. Und das war erstmal ein Schocker, muss ich sagen. Ich weiß noch, als es die Nachrichten gab, als die ersten News kamen von wegen, ja, mit den Bilanzen, irgendwas stimmt da nicht. Und die Financial Times hat das ja immer wieder aufgedeckt, wurde dann aber auch aus Deutschland gerügt, dass sie da irgendeine Schmierkampagne gegen dieses tolle, erfolgreiche deutsche Unternehmen fahren. Und ich habe mir auch gedacht, ach nee, das kann doch nicht sein. Was habe ich getan? Ich verrate es jetzt hier, ich habe tatsächlich, als die Aktie dann eingebrochen ist, habe ich sogar noch ein bisschen nachgekauft, weil ich so sehr an das Unternehmen geglaubt habe, aber mich auch voll von meinen Emotionen habe treiben lassen. Also Wirecard hatte davor wirklich so eine Erfolgsgeschichte an der Börse und Ich war der felsenfesten Überzeugung, das kann nicht sein, das wäre doch jemand aufgefallen, wenn ein DAX-Unternehmen Bilanzen fälscht. Das habe ich einfach nicht glauben können, habe mir gedacht, jetzt ist die Aktie eingebrochen, jetzt ist meine Chance, dann nochmal einzusteigen, dann nochmal nachzukaufen, bis sich der Skandal wieder erholt hat. Ja, wenige Wochen später war die Aktie dann auf, ich weiß nicht mehr, ich glaube 50 Cent oder so, also es ist wirklich brutalst eingebrochen und mein gesamtes Geld war einfach weg. Alles, was ich da investiert hatte, war weg. Es war eine vierstellige Summe und ich muss sagen, es tat schon auch weh. Natürlich war es ein Satellit, natürlich wusste ich, das kann abstürzen, deswegen habe ich ja auch nur eine kleine Position davon gehabt. Und nicht so wie manche Rentner, von denen ich dann in der Zeitung gelesen habe, die ihre ganze Rente auf eine Aktie gesetzt haben. Das habe ich zum Glück natürlich nicht getan, aber ja, der Satellit war weg, das Geld war verloren. Mir war klar, das kriege ich nie mehr wieder, das gibt es nicht mehr. Das ist schon echt hart, muss ich sagen. Trotz der Theorie und trotz dem, was man weiß, wie man damit umgehen soll, war es dann schon so ein paar Tage, dass ich mir gedacht habe, Mist, da hast du dich jetzt echt von deinen Emotionen treiben lassen. Und für mich aber auch ein Learning tatsächlich. Also sich dessen auch nochmal bewusst zu werden, wie schnell man sich dann doch davon treiben lässt, obwohl man es eigentlich besser weiß, obwohl man natürlich genau weiß, dass man in solchen Phasen auch eher lieber absitzen soll, abwarten soll, was da passiert, was da die Ergebnisse bringen. Aber ja, ich war emotional, ich war naiv, ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt, diese Chance, die lasse ich mir jetzt nicht entgehen und kaufe dann nochmal nach. Deswegen nach Fehler Nummer 1, ohne ausreichend Diversifikation zu starten. Zu Fehler Nummer 2, ohne Anlagestrategie zu starten. Und dann Fehler Nummer 3, sich von Emotionen treiben lassen, statt einfach mal abzuwarten, was passiert. Falls ihr euch fragt, was ich dann mit dieser Aktie gemacht habe, verrate ich euch das jetzt. Die ist immer noch in meinem Aktiendepot. Die ist natürlich nichts mehr wert, aber ich habe sie noch in meinem Aktiendepot und schaue dann da drauf und dann sehe ich diese 99,99% Verlust und denke mir, ja, das war ein Learning, das war mein Lehrgeld, das werde ich nicht noch einmal so tun. Bereue ich es, in Wirecard investiert zu haben, um ehrlich zu sein? Nein. Und es wird euch jetzt vielleicht verwundern, diese Antwort. Aber natürlich tat es weh, dieses Geld zu verlieren, aber das war einfach Lehrgeld. Also ich sehe es einfach als Lehrgeld, was ich bezahlt habe. Das war am Ende ein mittlerer vierstelliger Betrag, den es mich gekostet hat. Aber als ich dann auch auf mein gesamtes Depot geschaut habe, trotz dieses Absturzes der Aktie, habe ich gesehen, hey, investieren war trotzdem die beste Entscheidung, die du jemals hättest treffen können, weil ich war trotzdem mit meinem Aktiendepot immer noch zweistellig im Plus. Ich hatte trotzdem mittlerweile sehr gute Renditen aufgebaut mit meinen ETFs, mit anderen Einzelaktien, die ich investiert habe. Also klar, es tat weh, es ist nie schön, Geld zu verlieren, aber am Ende des Tages kann ich da wirklich entspannt draufblicken und bedenken, ja, so what? Hauptsache, ich habe angefangen, Hauptsache, ich habe was getan, habe mein Geld investiert. Und immer noch besser, als noch länger zu warten, als mir zu denken, oh mein Gott, was ist, wenn es mal schief geht? Was ist, wenn der Markt mal einbricht? Was ist, wenn ich das gar nicht kann? Sondern, dass ich da wirklich in die Umsetzung und in die Handlung gekommen bin. Und deswegen will ich jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz auch 3 Dinge mit euch teilen, wo ich mir denke, da habe ich aber richtig gehandelt. Da bin ich froh, dass ich es so gemacht habe. Und vielleicht helfen euch ja auch meine Learnings oder meine richtigen und guten Entscheidungen auch. Nummer 1 tatsächlich, dass ich einfach angefangen habe, dass ich das früh gemacht habe, dass ich nicht noch länger gewartet habe, mir nicht gedacht habe, ich muss noch mehr lesen, noch mehr Kurse besuchen, noch mehr machen, sondern einfach gesagt habe, okay, ich habe jetzt eine solide Grundbasis und damit starte ich. Aber diese Grundbasis muss natürlich da sein. Also einfach anzufangen, ohne dass man wirklich überhaupt eine Ahnung hat von ETFs und so weiter. Was ist ausschüttend? Was ist thesaurierend? Das ist auch so ein Thema. Hätte ich mich auch stärker mit befassen müssen. Wie sind die ganzen Auswahlkriterien? Aber das war auch mein Glück, als ich angefangen habe zu investieren. Da gab es in dem Aktiendepot, was ich hatte, um die 100 ETFs, zwischen denen ich wählen konnte. Also wenn ich mich dafür einen DAX-ETF entschieden habe, da gab es vielleicht gerade mal 3, zwischen denen ich wählen konnte. Und nicht wie heute, wenn man sagt, ich will in ein MSCI World investieren, dass es da 30 verschiedene gibt. Und dann gibt es ja auch noch ganz viele verschiedene Abwandlungen, wenn es dann um Smart-Beta-ETFs geht. Das sah damals eben anders aus. Da war die Finanzwelt tatsächlich auch einfacher, gebe ich zu, als wenn man heute startet. Weil wenn man heute startet und sich mal anschaut, wie viele ETFs es gibt, ich glaube über 3000 mittlerweile bei den meisten Brokern, da muss man natürlich vorher viel, viel mehr Arbeit und Wissen reinstecken, um da keine Fehler zu machen. Der zweite Punkt, den ich richtig gemacht habe, war, ich habe sofort auch auf die Kosten geachtet. Also ich habe mir wirklich angeschaut, welcher Broker ist kostengünstig, wo bekomme ich das beste Angebot und habe dann dort auch relativ schnell ein Aktiendepot eröffnet. Und das sehe ich halt eben auch oft, dass viele das dann vielleicht bei der Hausbank abgeschlossen haben. Da haben wir auch immer viele Teilnehmerinnen im Bootcamp, die sagen, ja, ich habe das jetzt bei meiner Hausbank gemacht, weil die haben mir da geholfen, das zu eröffnen und so weiter. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam die Kosten und Gebühren an und dann kommen die Leute sehr schnell weg davon, dass sie sich denken, ach, bei meiner Hausbank ist es so schön und sicher, da fühle ich mich wohl. Wenn man einmal sieht, was diese Hausbank dann vielleicht an Kosten hat im Vergleich zu einem Online-Broker, da wären selbst die Personen, die sagen, ha, ich weiß nicht, ob das online alles so sicher ist, davon überzeugt, dass man das machen sollte. Und abgesehen davon, also ein Online-Broker ist genauso sicher wie eure Hausbank. Davon könnt ihr auch ausgehen. Übrigens noch eine kleine Anekdote. Als ich mein Aktiendepot eröffnet habe, da habe ich noch eine CD-ROM nach Hause geschickt bekommen. Also wie gesagt, es war 2012. Da hatte mein Laptop schon gar kein CD-Laufwerk mehr, aber ich habe eine schöne CD-ROM bekommen mit wichtigen Informationen und Hinweisen. Wenn ich das jetzt so erzähle, dann muss ich echt lachen, weil ich fühle mich wie so ein Investitionsdinosaurier. Aber ja, es war damals alles ein bisschen anders. So, und der dritte Punkt, das dritte aber, was ich auch richtig gemacht habe, wo ich auch froh bin, ist, dass ich dann auch die Lernbereitschaft hatte zu sagen, okay, ich habe jetzt gestartet, es ist nicht optimal, was da aktuell in meinem Portfolio los ist, wie ich mich da aufgesetzt habe oder aufgestellt habe, dass ich da auch mich getraut habe zu sagen, okay, ich habe hier keine Anlagestrategie, ich muss mir jetzt mal die Zeit nehmen und das Ganze mal umdisponieren und mal richtig aufsetzen und dass ich das dann auch eben strategisch und strukturiert angegangen bin. Und das ist auch etwas, was ich auch immer bei unseren Bootcamp-Teilnehmerinnen oder bei vielen beobachte, die das Bootcamp machen, aber vorher schon investiert haben, die dann feststellen, ah Moment, ich investiere jetzt aber in ETFs, die eigentlich gar nicht zu meiner Anlagestrategie, die ich jetzt habe, passen. Was mache ich denn da? Und da kann man pauschal aber keine Antwort zu geben. Da unterstützen wir auch immer unsere Teilnehmerinnen. Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, wie kann denn der alte ETF, den ich jetzt schon lange bespare, noch zu meiner neuen Anlagestrategie passen? Ist es oder kann es dort ein Element sein? Oder man trifft die Entscheidung, nee, dieser ETF, der passt nicht zu meiner Anlagestrategie. Wenn ich mich zum Beispiel dann entscheide, nachhaltig zu investieren, ich habe aber einen konventionellen ETF, da muss man auch sagen, okay, wenn ich nachhaltig investieren will, dann verkaufe ich den ETF und schichte das Ganze dann um. In dem Fall natürlich auch immer wichtig zu gucken, wie gestalte ich das strategisch am klügsten? Also welchen Einstiegspreis hatte ich da? Wie sehen also meine Renditen aus bisher? Und wie mache ich das natürlich auch steuerlich klug, dass ich dann vielleicht im besten Fall auch gar nichts ans Finanzamt abdrücken muss, sondern das so mache, vielleicht mit Tranchen und so weiter, dass ich da vielleicht sogar steuerfrei das Ganze auch umschichten kann. Also von daher, falls ihr jetzt zuhört und euch denkt, ich erkenne mich da wieder, ich habe auch einfach angefangen und habe keinen Plan, es ist nie zu spät, sich nochmal hinzusetzen und das anzupassen. Wie gesagt, wir haben bei uns im Bootcamp immer Teilnehmerinnen, die bereits investieren. Ich würde sagen, ungefähr 40% haben schon einen ETF, haben angefangen zu investieren, aber wollen einfach nochmal wirklich das Ganze strukturiert angehen und dieses gesamte Wissen haben und auch wissen, ja, wie pflege ich denn mein Aktiendepot, wie ist es mit den Entnahmemöglichkeiten, die ich dann später habe und was muss ich auch steuerlich beachten, dass man dann wirklich ein sehr, sehr solides Finanzwissen hat, was wirklich robust ist, egal wie die Marktsituation gerade aussieht. Das nächste Fortunalista Bootcamp startet übrigens am 30. April. Am 14. April könnt ihr euch anmelden. Ab dem 14. April ist die Anmeldung geöffnet. Und wenn ihr die Anmeldung nicht verpassen wollt, dann könnt ihr euch kostenlos auf unsere Warteliste setzen lassen unter fortunalista.de/bootcamp. Da könnt ihr euch einfach auf die Warteliste setzen lassen. Da bekommt ihr die Infos zum Bootcamp und eben auch die Info, dass die Anmeldung geöffnet ist und es gibt auch noch Special Boni nur für unsere Warteliste. Ja, das war jetzt heute mal eine ganz andere Episode und deswegen, mich würde mal interessieren, hat euch das geholfen, hat euch das gefallen? Interessiert ihr euch auch für mehr Insights und Learnings, auch aus meiner persönlichen Reise? Und wenn ja, welche Themen interessieren euch da besonders? Also schreibt es gerne, kommentiert es gerne oder kommentiert es auch gerne bei uns auf Instagram, schickt uns eine Mail. Ich freue mich natürlich auch riesig über eine Bewertung, wenn ihr diesen Podcast hier bewertet, denn ihr wisst ja, wir sind hier werbefrei. Das heißt, wir wollen wirklich, dass ihr auch die besten unabhängigen Informationen bekommt. Und dann freue ich mich, wenn euch diese Folge geholfen hat und wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann und viel Erfolg mit euren Finanzen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.